einem dieser Projekte war ich eines Morgens Anfang 1983 bei uns in der Kaffeeküche vom Studio begegnet. Da saß es, wibbelte auf dem Hocker und sah aus wie der Bruder von Winnetou. Das heißt, ich war mir nicht ganz sicher, dass es der Bruder von Winnetou war, aber er tarnte sich hinter dem deutschen Pseudonym Thomas Anders. Er hatte hübsche, rabenschwarze Haare bis zu den Schultern, ein Gesicht wie ein Fohlenpopo und war mir von der BMG geschickt worden. Um an dieser Stelle ganz korrekt zu sein, Winnetou hieß laut Pass auch nicht Thomas Anders, sondern Weidung. Bernd Weidung. Geboren war Bernd Winnetou Weidung in Münster-Maifeld in der Nähe von Koblenz. Highlight seiner Karriere war bis dato ein Auftritt in der Michael-Schanze-Show »Hätten Sie heute Zeit für uns«. Ähnlich wie ich hatte Thomas schon seit seiner Kindheit Musiker werden wollen. Jetzt war er 20 und konnte auf urdeutsche Frühwerke wie »Du weinst um ihn«, »Es war die Nacht der ersten Liebe« und »Ich will dein Leben« zurückblicken. »Hör dir den einfach mal an«, hatte Andys Chef Hans Blume gesagt. »Hi, ich bin der Thomas, ja, und ich bin der Dieter. Na, lass uns mal was hören.« Er ging rüber zum schwarzen 100.000-Mark-Steinwehflügel, klappte den Deckel auf, spreizte dramatisch alle 10 Finger in die Luft, setzte an. Und was massierte er in die Tasten? Was Englisches. »Three times a lady«. Man merkte, das war sein Kürprogramm, sein musikalischer Doppellutz, sein Aushängetitel. Der Song, den er in seinem Leben wahrscheinlich schon öfter gesungen hatte als Lionel Richie selbst und der bei ihm jetzt besser klang als im Original. Er intonierte dieses Lied mit so viel Feeling und tropfendem Honig in der Stimme, dass man ihm am liebsten eine Scheibe Buttertoast drunter gehalten hätte. Ich kriegte Gänsehaut. Es war wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich nach all den Bernhard Brinksen und Drafi Deutscher mit einem Interpreten zu tun hatte, der wirklich eine gute Stimme hatte. Es war nicht so sehr das Volumen, die Größe. Es war einfach das ganz besondere Feeling. Und auf einmal fügte sich alles zusammen. Schon Monate vorher hatte der liebe Gott aus seinem Harfen- und Glöckchenchor im Himmel ein spanisches Englein rausgeschmissen, das ihm da wohl zu viel Radau gemacht hatte. Und es war mein Glück, dass dieses Engelchen plötzlich mit seinem alten, verbeulten Mercedes in der Hallerstraße 40 vorbeifuhr. Señor Luis Rodriguez, Spezialist für Bassdrums und besonders schlechte Schlagzeugnummern, bei denen man nicht verstand, was gesungen wurde, weil alles nur du, du, du machte. Dafür hatte er dieses du, du, du so viel Druck und Rhythmus, dass man unwillkürlich mit den Fingern mitschnippte. Dass Luis im Studio war und arbeitete, merkte man immer daran, dass die Wände vibrierten. Er hat große Ähnlichkeit mit Danny DeVito, nennt alle Frauen Pushy und ist in etwa so groß wie 1,5 übereinander gestellte Persiltrommeln. Ich nenne ihn immer nur mein Cockerspanier. Luis lud mich in sein Zuhause ein, das Studio 33, ein fensterloser Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, im Hinterhof eines Sparladens in Hamburg-Eimsbüttel. Höhlen- und Grottenromantik mit grauen Wänden und unverputzten Rohren. Dieses Vorzeigedomizil aller schöner Wohnen hatte ursprünglich Ralf Arni gehört, einem Obi, der mit Tulpen aus Amsterdam einen Riesenhit gelandet hatte und dann den strategischen Fehler begangen hatte, an eine karrieresüchtige junge Frau zu geraten. Arnis finanzieller Engpass hatte Luis genutzt, den Laden zu übernehmen. Luis ist ein Mann, der sich bis zur letzten Faser engagieren kann und will. Das gefiel mir. Versuchsweise verlegte ich meine Produktion mit Penny McLean und tanzte Samba mit mir, Tony Holiday, zu ihm. Es stellte sich raus, dass Luis und ich ein sensationelles Team waren. Er wollte das Beste, ich wollte das Beste. Darüber stritten wir und drohten uns gegenseitig Klopper an. Aber es gilt der Spruch, nur mit Leuten, die ihr Herz an etwas hängen, kann man sich auch richtig streiten. Wir rieben uns aneinander, dieses Aneinanderreiben ließ Funken sprühen und diese Funken landeten irgendwann auf einem Aufnahmegerät. Wenn es später bei Modern Talking einen unsichtbaren Dritten gab, dann war es Luis, unser kleiner Spanier. Ich bestellte Thomas in Studio 33. Obwohl ich seine Stimme im englischen Sound einfach fantastisch und viel geiler fand, produzierten Louis und ich wie gehabt und wie gewünscht deutsches Liedgut mit ihm. Heißkalte Engel war unsere erste gemeinsame Zusammenarbeit, eine Coverversion des englischen Erfolgssongs Send Me an Angel. Das funktionierte gar nicht. Weitere Herzschmerz-Drüsensongs wie Was macht das schon und Wovon träumst du denn in seinen Armen folgten. Alle so La La La, Erfolge. Ich war ganz schön frustriert. Ich hatte das Gefühl, da war mehr drin und mehr möglich. Ein Titel mit dem Namen Endstation Sehnsucht sollte das Ende unserer Bemühungen auf dem deutschsprachigen Sektor werden. In meiner Schublade gab es seit ein paar Monaten einen Song, der My Love Is Gone hieß. Hatte Andy gemeint, der große Mann von der BMG, klingt ja interessant, diese Nummer, aber der Refrain ist noch nicht so der wahre Bringer, an dem musst du noch etwas arbeiten. Der Groschen fiel im Urlaub beim Abhotten in einer Disse von Bagheera. Aus den Boxen wummerte die englische Gruppe Fox the Fox, dass einem fast das Trommelfell wegflog. Dicht gedrängte Menschen, tierische Stimmung, kaum Platz auf der Tanzfläche und plötzlich erklang der Freiheitschor der Enteierten. Precious little diamond! Die Jungs von Fox the Fox kicksten den Refrain mit Kopfstimmen, also ganz, ganz, ganz hoch, musikalische Abteilung, hohes C. Und da hatte ich die Erleuchtung, da kam mir die Erkenntnis, meine Idee für einen neuen genialen Sound. Ich beschloss, den Refrain von My Love Is Gone auch kastratenmäßig hochzumachen und als eine Art Echo zu wiederholen. Eine Bombenidee in doppelter Hinsicht. Zum einen ergab das ein ganz neues exotisches Hörerlebnis, weg vom Allerwelts Erbsensound à la DJ Bobo. Zum anderen hatte ich auf einmal einen Grund, mit auf der Bühne zu stehen und zu singen. Denn Gequietsche in Eunuchentonlage war seit Studententagen und Marianne Rosenberg mein Spezialgebiet. Außerdem befand ich, der Name My Love Is Gone war zu lahm, ging noch zu sehr am Krückstock. Da musste irgendwas Peppiges her, das musste direkter sein. You're my heart, you're my soul zum Beispiel. Ich dachte drüber nach und wusste, das passte, das machte Sinn, das fühlte sich gut an. Und ich wusste auch schon, wer mein Partner sein und die Hauptstimme singen sollte. Sofort nach meiner Rückkehr aus Mallorca traf ich mich mit Louis im Studio 33. Am späten Nachmittag klingelte es vorne am Bunker, ich öffnete die Tür. Ein Gestank wie 10 tote Katzen wabberte in der Bude, dass man dachte, man braucht ein Sauerstoffgerät und mittendrin Thomas. Der Sparmacht vorne an der Straße pflegte nämlich die schöne Sitte, abends immer sein gammliges Gemüse und Fleisch in einen offenen Sammelcontainer auf dem Hof zu werfen. Rottete es denn in der warmen Sonne friedlich und unbehelligt vor sich hin. Louis, Thomas und ich waren allein im Studio. Einzig ein Klavierspieler, der von einer Produktion am Mittag übrig geblieben war, hing noch irgendwo in der Küche rum und kippte Kaffee in sich hinein. Ich schob die Demokassette, die ich zu Hause vorbereitet hatte, in den Rekorder und sagte zu Thomas, pass auf, so stelle ich mir das vor. Die Melodie von You're My Heart, You're My Soul erklang, dazu der Refrain mit meinem Gesang. Thomas hörte genau hin, dann sagte er, muss ich nochmal hören. Schließlich ging er auf den Aufnahmeraum zu, hinter die Scheibe und setzte die Kopfhörer auf. Hey Alter, leg den Riemen auf die Orgel, meinte ich zu Louis. Der schmiss seine 24-Spur-Revox-Maschine an und los ging's. Thomas fing an zu singen, Deep in my heart, there's a fire, a burning heart. Und so weiter und so fort. Ich gebe zu, ich wusste nicht, dass wir einen Welthit haben würden. Deswegen hatte ich den Text auch mal eben in einer halben Minute hingeklärt. Popo abwischen dauert länger. Thomas als Sänger war ähnlich fix. Nach nur 5 Minuten hatte er seinen Kram runtergesungen. Die Aufnahme war im Kasten. Ey Thomas, das ist echt geil geworden, versuchte ich ihn an meine Idee zu gewöhnen. Dann tun wir uns zusammen und treten als Duo auf. Thomas' Begeisterung hielt sich in deutlich messbaren Grenzen. Nee, lass mal lieber, bremste er ab. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich werde ja total unglaubwürdig, wenn ich jetzt auch noch Englisch singe. Gib mir mal lieber 500 Mark, dann kannst du meine Stimme benutzen, aber mein Name taucht nicht auf. Wie immer setzte ich auf Wühlmausstrategie. Komm Thomas, lass uns das jetzt durchziehen. Das wird was, ich glaub dran. Sag jetzt nicht nein, wir ziehen das durch, komm schon. Okay, ließ er sich irgendwann herab, aber Ich will nicht, dass mein Gesicht auf dem Cover zu sehen ist. Und außerdem will ich weiter meine deutsche Musik machen. Davon verspreche ich mir viel mehr. Doch jetzt kam die eigentliche Arbeit. Das Mischen der Songs. Luis und ich mussten ihn abschmecken wie die Chefköche eine gute Soße. Hier noch ein bisschen Bassdrum lauter, hier noch ein bisschen dies und das, Chöre leiser, Chöre so, Chöre das und Chöre jenes. Ein Tonkopf hatte sich verschoben, die Folgen waren Phasenauslöschungen, die sich als fehlende Frequenzen auf dem Band bemerkbar machten und den Sound verfremdeten. Das klang, wie wenn man ein Signal einmal um den Mond schießt und dann wieder auffängt, irgendwie spacig. Luis und ich leiteten umgehend die Rettungsaktion ein und riefen die Techniker von BMG an, eine Art ADAC für liegengebliebene Songs. »Tut uns leid, Jungs«, beschieden sie uns am Telefon, »da können wir nichts machen, lasst euch mal was einfallen.« Nun könnte man ja denken, was stellen sich der Bohlen und der Luis so an? Dann sollen die halt ins Studio gehen und die Aufnahme wiederholen. Aber das wäre, als würde man Leonardo da Vinci sagen, mal doch die Mona Lisa einfach nochmal. Das geht auch nicht. Manche Sachen sind nicht reproduzierbar. Die neue Mona Lisa hätte wahrscheinlich geschielt und hätte abstehende Ohren gehabt. Also blieb uns nichts anderes übrig, als uns das 24-spurige Originalband erneut zur Brust zu nehmen. An dem hatten mittlerweile schon 1000 Leute rumgeschraubt, wodurch die Stimmen immer schneller und piepsiger geworden waren. Aus diesem Entengeschnatter schneiderten wir den fertigen Song. Das Kind musste einen Namen haben. Thomas und ich konnten uns ja nicht einfach Anders Bohlen nennen. Turbo Diesel, schlug mein Plattenchef Hans Blume vor, der mit Frank Farian schon das Erfolgsprodukt Boni M entwickelt hatte. Aber ich hatte dann nur die Assoziation von Bauer Piepenbrink auf dem Traktor. Und ich wollte nicht dahin, wo mein Vater herkam. Wir diskutierten hin und her. Schließlich kam Petra, die Sekretärin, um die Ecke, guckte auf das Plakat mit den Top 50, wo eine Gruppe Talk Talk hieß und die andere Modern Romance, und meinte ganz trocken, ich würde das Ding Modern Talking nennen. Auf dem Cover von Yo My Heart, Yo My Soul bildeten wir einen weißen Turnschuh und einen Lackschuh ab, die aneinander gelehnt waren. Aber selbst diese zugegeben bescheuerte Idee konnte den Welthit nicht mehr verhindern. Wenn heute ein Künstler zu mir kommt und tagelang über ein Plattencover diskutieren will, sage ich aus dieser Erfahrung heraus immer, man kann einen Song auch in Klopapier einpacken. Ein Hit ist ein Hit ist ein Hit. Wenn's hochkommt, kostete die ganze Produktion von Yo My Heart, Yo My Soul 1400 Mark. Nämlich die Studiomiete und ein Viertelpfund Onko-Kaffee für Luis, damit er Überstunden machte. Alles andere war umsonst, denn wie immer hatte ich alle Instrumente selbst gespielt. Für 10.000 Mark verkaufte ich den fertigen Song 2 Tage später an die BMG. Ich war happy ohne Ende, strahlte wie ein Honigkuchenpferd. Fuchs, mein Chef, toppte das Ganze noch, indem er mir die Hand schüttelte und sagte, »Ey, das hast du gut gemacht, Dieter«, denn ich hatte dem Musikverlag 8.600 Mark eingebracht. Obendrauf legt er noch eine Gehaltserhöhung von 300 Mark. Hätte ich in dieser Sekunde geahnt, dass ich viel mehr verkauft hatte als nur einen Titel, das Strahlen wäre mir aus dem Gesicht gefallen und ich hätte gekotzt. Ich trat die Masterrechte an einem Welthit ab. In dieser Sekunde verlor ich, dummes Friesentier, 40 Millionen Mark. Den ganzen Herbst, Winter 1983 und auch noch im Frühjahr 1984 tat sich trotz aller Bemühungen gar nichts. Das Einzigste, was wir erreichten, war ein einsamer Auftritt im Regionalprogramm vom WDR. Dann passierte etwas, womit keiner gerechnet hatte und was man auch nicht beeinflussen kann. Mund-zu-Mund-Propaganda. Ein Flüstern, ein Rascheln, ein Hauch hinter den Kulissen der Musikwelt. Unsere Single wurde als ganz geheimer Geheimtipp von DJ zu DJ weitergereicht. Man wusste nicht, wer hinter diesem Projekt Modern Talking steckte. Irgendwelche Südländer, 2 Eisverkäufer aus Rimini, wurde gemunkelt, weil wir so cremig klangen. Wir waren mega hip und total angesagt. Eine Monsterlawine, die die Tanzflächen von Deutschland platt machte. Radiosender wurden von den Hörern mit Anrufen bombardiert. Hey, spielt mal den Song, wo die so hoch singen.